Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen. Schon wieder ist ein Monat vorbei und der nächste Audiocast ist fällig. Es ist nicht so, dass die Themen ausgehen, im Gegenteil, es werden immer mehr Themen und es fällt mir manchmal immer schwerer, herauszusuchen, herauszufinden, worüber man denn sprechen sollte, weil dieses Thema im Moment wichtig ist. Da gibt es aktuelle wichtige Themen, ich meine jetzt nicht Politik und Wirtschaft, sondern auch in Technik, Wissenschaft und Forschung, die aber hinten anstehen müssen, weil wieder andere da sind. Und es gibt ja auch eine ganze Menge Zuhörer, die sich dafür interessieren, nicht nur welches Bit warum im Computer jetzt mal ausgefallen ist oder nicht, darüber hinaus für andere wissenschaftliche Themen. Aber ich habe schon wieder angefangen zu labern. Ich wollte eigentlich sagen, herzlich willkommen zur Folge 694 des Audiocasts zu CC2TV. Danke der Nachfrage, mir geht's gut. Naja, ich bin zufrieden, sagen wir mal so. Es könnte schlimmer sein. Ich will nicht klagen. Und da liegt mir noch was auf der Seele. In der letzten Zeit, gerade in den letzten zwei Monaten, häufen sich so die Anfragen von euch da draußen, ich bin ja hier drin, wie denn das nun weitergeht, ob wir damit rechnen müssen, dass wir auch in Deutschland einen Krieg bekommen, in einen Krieg hineingezogen werden. Also erstmal, das ist natürlich nicht mein Thema, nicht das Thema von CC2, aber da so viele Fragen, will ich zumindest meine Meinung dazu kundtun. Also aktuell gibt es keine Hinweise darauf, dass dieser russische Oberverbrecher seinen Krieg auf andere Länder ausweiten will, sondern der hat genug zu tun. Aber man darf nicht übersehen, Russland ist ein riesiges Land. Die haben nahezu unerschöpfliche Ressourcen. Und sein Machthunger und seine Machtgeilheit, die er offen zutage trägt, die ist wahrscheinlich noch lange nicht gestillt. Er ist ja auch wirklich an den Katzentisch gesetzt worden in den vergangenen 10 Jahren. Man hat ihn ausgegrenzt und jetzt versucht er zu zeigen, wer er eigentlich wirklich ist. Das soll heißen, ja, irgendwann wird es wieder Krieg geben. Nein, dieses Jahr nicht, nächstes Jahr nicht. Dazu ist Russland noch lange nicht stark genug. Und wenn die Europäer endlich aufgewacht sind und jetzt auch etwas für die Rüstung tun, die sie ja nun wirklich vernachlässigt haben, dann wird es immer schwerer werden für einen anderen Staat, einen hochgerüsteten Staat anzugreifen, als wenn man irgendein kleines gallisches Dorf überfallen würde, was im Moment keinen Zaubertrank hat. Wir sind dabei, unseren Zaubertrank aufzubauen in Deutschland. Es ist verdammt viel Geld. Hoffentlich haben die Politiker genügend Hirn, der liebe Gott möge es regnen lassen, um dieses Geld, diese Unsummen auch so um- und einzusetzen, dass es zu unserer Sicherheit dient. Aber, da muss man aufpassen, da müssen wir noch viel mehr streiten. Etwas, was in Deutschland eigentlich negativ belegt ist, aber ein Streit ist immer etwas Positives, wenn man Interessen abwägt, fair miteinander umgeht. Und wenn wir das lernen, wenn wir das tun, wenn wir den Finger in die offene Wunde legen, dann ist es ja okay. Mehr will ich dazu nicht sagen. Also lebt vorsichtig, lebt verantwortungsvoll, wählt eure Politiker, von denen ihr annehmt, dass sie uns in Deutschland schützen, ohne nach außen aggressiv zu werden. Und dann sollte es noch längere Zeit gut gehen, nicht für immer. Ja, dann gibt es noch diesen amerikanischen Trampel da. Mittlerweile weiß ich gar nicht, ob ich ihn noch als normal bezeichnen kann. Der ist ja auch von Ehrgeiz und von Gier und von Hass und von Rache so zerfressen, dass ganz wenig Mensch übrig bleibt aus meiner Sicht. Ich hoffe, es geht nicht mehr lange gut mit dem Kerl, denn der macht so viel kaputt und gräbt die Welt so stark um. Ja. Und dann hoffe ich, dass endlich diese mörderischen Kriege sowohl in der Ukraine wie auch im Gazastreifen zu Ende sind, weil dort leiden Menschen. Menschen unschuldiger Natur. Männer, die nie was getan haben. Frauen, die im Grunde genommen gar nichts damit zu tun haben. Kinder, die noch nicht mal wissen, worum es geht. Es ist unerträglich, wie barbarisch wir Menschen uns auf dieser Welt benehmen. Und ich kann jeden Außerirdischen verstehen, der sagt, nee, mit euch nehme ich keinen Kontakt auf. Erstmal mit wem? Wir haben hier nur irgendwelche Lumpen und Verbrecher. In der hohen, großen Politik und in der Wirtschaft. Und dann warum? Und wer hat recht? Und nee, lass die mal noch ein bisschen da draußen bleiben und mal zusehen, wie wir uns hier die Köpfe einschlagen. Ja, bitte keine Fragen mehr in diese Richtung. Ich werde es nicht mehr beantworten, weil ich es auch nicht weiß, weil ich auch unsicher bin. Aber ich sehe ganz klar, wir haben keinen Grund, diesen oder nächstes Jahr akut in Kriegsangst auszubrechen. Jo, das war's eigentlich. Nicht mit dem Audio, sondern mit diesem Begrüßungsthema. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr und es ist kein Wunschkonzert, aber ab und zu muss man mal so einen Schlenker machen. So, dann fangen wir mal mit dem ersten Thema an. Mal sehen, wen es interessiert. Am 18. April 2025, also gerade mal einen Monat her, noch nicht ganz, veröffentlichte ein Forschungsteam um Dr. Niku Mathusudhan von der Universität of Cambridge eine für mich sehr spektakuläre Analyse über die Atmosphäre des Exoplaneten K2-18b. Das ist dieser Apparat, der da so rund 124 Lichtjahre von uns entfernt ist. Er gehört zu einer Klasse, die eigentlich sehr selten ist, der sogenannten Hyzeanwelten. Die Hyzeanwelten sind theoretisch lebensfreundlich. Ob es Leben gibt, weiß natürlich keiner, noch nicht. Aber die Wissenschaftler haben das James Webb Weltraumteleskop genutzt, um spektroskopische Daten zu analysieren. Erstmal haben sie aufgenommen. Es ist folgendes: Wenn ein Planet eine Atmosphäre hat, durch die dringt ja auch Licht. Wir sehen ja nicht nur die Mitte, da wo Steine oder was Gas oder sonst was ist, sondern auch die Ränder. Und an den Rändern muss das Licht, was zu uns kommt, durch diese Atmosphäre durch. Und die Atmosphäre oder die Zusammensetzung der Atmosphäre verändert das Lichtspektrum. Es werden Teile absorbiert, es werden Teile gedämpft, es werden Teile sogar in der Wellenlänge verändert. All diese Dinge. So, und das hat man mit dem James Webb Weltraumteleskop jetzt als spektroskopische Daten gewonnen und hat sie analysiert. Dabei sind die Wissenschaftler auf Dimethylsulfid, DMS, gestoßen. Ein Molekül, welches auf der Erde fast ausschließlich durch biologische Prozesse, genauer gesagt durch marines Phytoplankton, produziert wird. Diese Konzentrationen, die man da festgestellt hat, die sind sehr, sehr gering, aber statistisch signifikant. Die Forscher haben mehrfach betont, dass es sich um einen möglichen, aber nicht, lange noch nicht gesicherten Biosignaturhinweis handelt, der jetzt erstmal weitere Beobachtungen erfordert, bevor man Schlüsse ziehen kann. Ja, insofern ist es erstaunlich, weil es das erste Mal ist, dass ein derartiger Stoff, der bei uns auf der Erde nach unserem Verständnis nur durch lebende Organismen verursacht wird, kann man mal sagen, und dass er außerhalb unseres Sonnensystems erkannt worden ist. Dieses Projekt, das wurde gemeinsam von der ESA, von der NASA, von dem Canadian Space Agency finanziert und gilt in der Wissenschaft mittlerweile schon als Meilenstein in der Suche nach außerirdischem Leben. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, um Leben zu finden, wäre hoch. Jetzt sollten wir nicht davon ausgehen, dass da irgendwelche Halbaffen rumspringen oder irgendwelche Intelligenzbestien oder was weiß ich was. Leben kann auf einer viel, viel niedrigeren Ebene auch da sein. Wir wissen es ja bei uns, wir haben Bakterien, wir haben Einzeller und so weiter. Wir haben Pflanzen, die ebenfalls zu den Lebewesen gehören. Das heißt also, wenn es da wirklich sich herausstellen sollte, dass die Ursache für dieses DMS Leben ist, dann heißt das noch lange nicht, dass es Leben in unserem Sinne ist, dass es intelligentes Leben ist oder sonst was, sondern nur Leben gibt es nicht nur auf der Erde, sondern auch irgendwo in den Weiten des Weltraums. Was lange Zeit ja angezweifelt wurde, heute aber allgemeingültig anerkannt ist, dass es unwahrscheinlich wäre, wenn es nur auf der Erde Lebewesen gäbe, in irgendeiner Art. Und das wäre dann mal so ein erster kleiner Schritt. Hey, guck mal da, da könnte auch was sein. Vielleicht haben wir dann irgendwann die Technologie und können da genauer drauf sehen. Und werden dann vielleicht sehen, dass da irgendwelche Kriechtierchen oder sonst was oder was weiß ich was, da ursächlich verantwortlich sind für das Erkennen dieses Dimethylsulfid in der Atmosphäre des 124 Lichtjahre entfernten Planeten, Exoplaneten, muss man sagen, K2-18b. Am 5. April habe ich hier eine Nachricht bekommen, da haben Forscher der Sandia National Laboratories gemeinsam mit Kollegen der Universität of New Mexico und einem Start-up namens Maxwell Labs eine neuartige Kühltechnologie präsentiert, die mit Laserlicht zur gezielten Temperatursenkung auf Mikrochips verwendet wird. Also statt wie bisher mit mechanischer Lüftung oder mit Flüssigkeiten zu arbeiten, nutzen sie infrarotes Laserlicht, das selektiv auf sogenannte phononische Moden wirkt. Schwingungen innerhalb der Kristallstruktur der Chips also. Das Prinzip ist, durch präzise angeregte Schwingungen wird Wärme kontrolliert vom Chip abgeleitet. Frag mich alle, wie es geht. Ich habe es noch nicht verstanden. Dr. Raktim Sarma von Sandia, einer der leitenden Forscher dieser Geschichte, der beschreibt es als eine berührungslose, optisch gesteuerte Thermoregulation. In Versuchen mit Servern der Maxwell Lab Testreihe konnte die Energieaufnahme für Kühlung um bis zu 38% reduziert werden, bei gleichzeitiger Leistungssteigerung der Prozessoren. Klar, weil sie kühler sind. Die Technik, die soll nun erstmal in Pilotrechenzentren in New Mexico und auch in Kalifornien getestet werden. Wenn sich das als machbar erweist und wenn also hier tatsächlich solche Energieeinsparungen erzielt werden können, dann muss man sagen, langfristig wäre das für den ökologischen Fußabdruck dieser globalen Cloud-Infrastruktur wirklich von Riesenvorteil. Denn diese Rechenzentren und diese Cloud-Dinger da, die fressen ja eine wahnsinnige Energie. Ich meine, die Idee, ich meine mich erinnern zu können, ich habe so etwas vor Jahren schon einmal irgendwo gelesen, dass man diese Versuche vor Jahren schon mal gemacht hat, dass man mit Laserlicht tatsächlich die Molekularbewegung beeinflussen konnte und damit einen Kühleffekt erzielen konnte. Aber ist nur so im Hinterkopf. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das tatsächlich auch etwas hiermit zu tun gehabt haben könnte. Na, wir werden es erfahren. So, jetzt kommt noch ein Hammer. Immer mehr Menschen brauchen ja einen Herzschrittmacher. Die Pumpe, die tickt nicht mehr sauber. Ich meine, nicht im Kopf, ich meine tatsächlich diese Bluttransportantriebsmaschine. Und das, was heute kein großes Ding mehr ist, man setzt den betroffenen Patienten einen Herzschrittmacher ein. Ein Herzschrittmacher ist im Grunde genommen so ein Impulsgeber, der Stromstöße zum Herz schickt. Das, was der Sinusbogen normal machen sollte, wenn da irgendwas nicht mehr funktioniert oder zu schwach geht, macht man das eben mit einer kleinen Maschine. Okay, das ist relativ problemlos möglich. Das wird teilweise ambulant gemacht. Nur irgendwann muss man die Maschine wahrscheinlich wieder mit einer neuen Batterie versorgen. Das Ding muss gewartet werden. Das kann von außen eingestellt werden. Man kann zugreifen, es kann gehackt werden und was weiß ich nicht alles. Aber es ist ein Segen, dass es so etwas überhaupt gibt. Nun hat dieses Team der Northwestern University mit Professor John R. Rogers und seinem Team am 2. April den kleinsten bioresorbierbaren Herzschrittmacher der Welt vorgestellt. Was heißt denn das nun? Also das Gerät, das ist nur 3,5 mm lang und wird per Injektion direkt ins Herzgewebe eingebracht. Das ist eine Sensation, das ist eine Revolution, muss man schon sagen. Mit dieser Methode braucht man keine Operationen mehr wie bisher. Gut, Herzschrittmacher war, habe ich ja eben gesagt, auch nicht so eine große Sache. Aber auch Herzoperationen werden wahrscheinlich künftig damit vermieden werden, wenn ich irgendwelche Probleme, Herzprobleme habe, die dann möglicherweise mit Spezialisierten dieser Herzschrittmacher, dieser neuen, behoben werden können, dann ist das schon für mich ein absoluter Hammer. Also bioresorbierbar, das heißt insbesondere bei diesen prädiatrischen Notfallmedizinern, in deren Anwendungsbereich das ja fällt, wird es da eine großartige Sache werden, dass man Menschen sehr schnell, ich sag mal übertrieben, mit einer Spritze ins Herz helfen kann, dass die Pumpe wieder richtig tickt. Der Schrittmacher besteht vollständig aus Materialien wie Magnesium, Silikon, Polycaprolacton, so heißt es, und bioelektrischen Leitern, die sich nach einer gewissen Zeit auflösen und wieder verschwinden. Denn gut, da muss man eine neue Spritze bekommen, einen neuen Herzschrittmacher bekommen, aber das ist eine Sache von 5 Minuten. Ich denke, da sollte man mal ein Auge drauf werfen. Ich habe natürlich auch hier wieder Links dazu in den Text oder unter den Text auf der Homepage gestellt. Wer sich dafür interessiert, der möchte da mal reinschauen. Es ist für viele von uns wahrscheinlich sogar lebensrettend, wenn dann der Tatütata kommt, setzt mir die Spritze ins Herz und ich kann wieder hüpfen wie mit 20. Weil wir gerade bei der Medizin sind. Ich habe da noch was gefunden. Das war erst vergangene Woche in einer Veröffentlichung. Ein internationales Team unter der Leitung von Dr. Annemarie Malfeit, die hat man, glaube ich, schon mal von der Rush University Medical Center, die hat veröffentlicht, dass sie in einer groß angelegten Genomstudie zu Osteoarthritis über 800.000 Patientendatensätze aus Europa und Nordamerika mit Hilfe von Machine Learning Algorithmen ausgewertet hat. Dabei hat sie identifizieren können, dass 715 Gene mit der Entstehung oder mit dem Fortschreiten der Krankheit in Zusammenhang stehen. Das heißt, mit anderen Worten, man hat jetzt hier Erfahrung und beginnt zu begreifen, wie diese Arthrose entsteht und wie man möglicherweise eine künftige Arthrosebehandlung optimieren kann, sodass vielleicht auch hier wieder viele Operationen wegfallen können. Man denkt sich das so, dass man einen allgemeinen Impfstoff haben könnte, der für alle ein bisschen wirkt, aber auch gezielt für den einzelnen Patienten aufgrund seiner Genomerkenntnisse, die man analysieren muss natürlich vorher, dass man dem ganz gezielt helfen kann. Also ich denke, wenn wir uns diese Entwicklung genau wie dem Herzschrittmacher ansehen, dann muss man schon sagen, es tut sich unglaublich viel auf der Welt in Forschung und Wissenschaft. Na gut, in den USA wahrscheinlich bald nicht mehr so viel. Da trampelt einer tatsächlich auf den ganzen Forschungsergebnissen und Universitäten und Forschungseinrichtungen rum. Ja, Dann haben wir noch etwas. KI wirbelt ja im Moment die gesamte Wissenschaft mehr oder weniger durcheinander, weil KI als Werkzeug überall zum Einsatz kommt, weil man KI spezialisieren kann, weil die Entwicklung im Bereich von KI sich potenziert im Moment. Es ist für mich jeden Tag etwas Neues, was ich finde, was ich sehe, was man mittels KI erreicht hat, gelernt hat, machen konnte, Lösungen finden konnte. Ich habe zum Beispiel Materialanalysen. Hat man bisher also sehr, sehr lange dafür gebraucht. Und so 2D-Materialien wie Graphen zum Beispiel. Und man hat jetzt mittels KI, das ist der Dr. Markus Noack von der Lawrence Berkeley National Laboratory, eine neue Version eines Machine Learning Tools, GPCAM, vorgestellt. Und das ist ein Framework. Und das wird für Experimente mit 2D-Materialien verwendet. Und diese neue Methode, die reduziert den Zeitaufwand dramatisch. In Versuchsaufbauten zur Bestimmung von optoelektronischen Eigenschaften eines Halbleiters hat GPCAM die erforderliche Messdauer von 21 Tagen reduziert auf 8 Stunden. Das Besondere, dieser Algorithmus, der lernt aus den Teilergebnissen und ist in der Lage, sich selbst zu optimieren. Und das ist ja jetzt nur ein Beispiel gewesen. Es gibt sehr, sehr viele Beispiele, wo tatsächlich die KI in eine Bresche springt, die wir Menschen bisher nur mit Zeit und Mühe und Fleiß überwinden konnten. Und innerhalb kürzester Zeit Ergebnisse bringt, die, sofern sie denn richtig sind, und da muss man immer wieder sagen, alle Ergebnisse, die sich jemand von KI machen lässt oder wobei er sich unterstützen lässt, müssen tatsächlich überprüft werden. Denn es geht nicht, dass ich der KI sage, hier mach mal dies, mach mal das und nehme dann das Ergebnis, sondern es muss plausibel sein und ich muss es zumindest nachvollziehen können, wie die Maschine, wie die Software auf dieses Ergebnis gekommen ist. Ähnliches ist ja auch passiert bei der Rückzüchtung oder der genetischen Rückzüchtung von Schreckenswölfen. Im Labor wurden solche als Schreckenswölfe genannte Tiere nachgezüchtet, umgezüchtet. Am 7. April wurden 3 genetisch modifizierte Kaniden mit den Namen Romulus, Remus und Khaleesi. Denen wurden die Merkmale ausgestorbener Direwolf, dieser Carnassierus, eingepflanzt. Und das Team um diese Evolutionsbiologin Dr. Beth Chapina von UC Santa Cruz und auch Dr. George Church von der Harvard Medical School, die haben Genmaterial benutzt, welches aus fossilen Knochen stammt und kombinierten es mit Hilfe von CRISPR-Cas9, hatten wir schon mal die Genschere, mit dem Erbgut heutiger Grauwölfe. Etwa 32% des resultierenden Genoms entspricht dem des Schreckenwolfes. Ja, und damit hat man also dann diese 3 Schreckenswölfe, Urwölfe wäre vielleicht der bessere Begriff, wieder nachgezüchtet. Wer jetzt denkt, man könnte nun vielleicht auch Dinosaurier oder Neandertaler nachzüchten, das ist dann doch ein bisschen schwieriger. Aber auch hier hat KI massiv mitgeholfen. Jo, und wenn wir dann ins All gucken, da haben wir nochmal diese EOS, diese molekulare Wasserstoffwolke. Da hat ein internationales Forscherteam unter Beteiligung des Max-Planck-Instituts für Astronomie entdeckt, dass die gigantische molekulare Wolke, wie gesagt EOS, die heute im Sternbild Einhorn liegt, etwa 1200 Lichtjahre Länge misst. Ihre Dichte und die Zusammensetzung deuten auf eine ungewöhnliche Verdichtung. von Kernen hin. Besonders auffällig ist hier der hohe Gehalt an Methan, Formaldehyd und Kohlenmonoxid. Stoffe, die als Vorstufe komplexer Organismen eingestuft werden. Also auch hier im Weltall, weit weg von uns entfernt, wir sind mittlerweile in der Lage, Atmosphäre von Planeten zu analysieren. Wir können ausgestorbene Tiere im begrenzten Maße wieder entstehen lassen. Wo geht es hin? Wir haben ein Werkzeug mit der KI geschaffen, mit dem nahezu nichts mehr unmöglich scheint. Man kann im Grunde genommen nahezu alles denken lassen. Wir müssen es natürlich nachdenken. Das heißt, wir müssen nachdenken, ob das, was die Maschine vorgedacht hat, auch tatsächlich richtig ist. Ja, eine neue Ära hat begonnen. Ob das jetzt den meisten soweit klar ist, weiß ich nicht. Es erzeugt natürlich auch Ängste. Aber solange wie wir uns mit dieser Thematik beschäftigen und solange wie wir unseren eigenen Verstand benutzen, um zu beurteilen, was dieser andere künstliche Verstand, da es sich da ausgekaspert hat, solange kann uns eigentlich nichts passieren. Ja, es gibt Menschen, die haben Angst, dass die KI irgendwann die Weltherrschaft übernimmt. Aber dazu gehört noch eine ganze Menge mehr. Denn wie soll die KI im Moment aus ihrem Rechenzentrum rauskommen? Sie müsste ja dann im Grunde genommen ein Heer von Maschinen oder Robotern haben, welches sie befehligen kann und welches dann aktiv irgendetwas in unserer Umwelt tut oder gar gegen uns als Menschen tut. Die Entwicklung ist unheimlich spannend in vielen, vielen Bereichen. Nur noch ein kurzer Hinweis, was da im Moment aus China kommt im Bereich humanoider Roboter, nicht nur aus China, aber ziemlich aktiv aus China, das ist der absolute Hammer. Wir werden bald heißt noch dieses Jahr, humanoide Roboter kaufen können, die beschränkt irgendwelche Funktionen autark ausführen können, bei uns zu Hause im Haushalt oder vielleicht einfache Handhabung in einer Werkstatt oder so etwas. Also auch da tut sich viel. Das hängt natürlich auch mit KI zusammen. Und das hängt aber auch damit zusammen, dass wir Arbeiter brauchen, dass wir Menschen brauchen, dass wir Menschen gar nicht mehr so viel arbeiten wollen, dass wir eigentlich nur ernten wollen, dass wir Maschinen brauchen, die für uns arbeiten. Wir wollen den Golem. Wenn es denn mal gut geht. Und wenn diese Dinge dann irgendwann da sind und durchdrehen und wie sicher bzw. unsicher unsere Technologie heute noch ist, das sehen wir, das bekommen wir ja jeden Tag vor Auge geführt. Da müssen wir die Augen aufhalten. Das war's für heute. Wissenschaftliche Einblicke, Ausblicke. Im Moment bin ich noch auf der Suche nach noch mehr humanoiden Robotern, um da beim nächsten Mal etwa erzählen zu können, wie weit die Entwicklung ist, wann man den ersten kaufen kann, was er denn können wird. Und ich hoffe, alle, die zuhören, die Technik begeistert sind, behalten auch ein gerüttelt Maß an Skepsis gegenüber dieser Technologie. Denn wir können uns nicht verlassen auf Technik, auf Technologie, nicht verlassen auf sogenannte Fachleute, sondern wir als Volk, wir als Gemeinschaft, wir als Einzelwesen müssen alles überwachen, kontrollieren und müssen ausschließen, dass was schief geht. Haben wir es nicht wieder gesehen mit der Gesundheitskarte, wie sie da heißt, dieses Krankenkassenkärtchen? 20 Jahre hat man daran rumgebastelt und jetzt hat man es mit Gewalt mal so reingeschmissen in die Bevölkerung. Die Masse hat es einfach so akzeptiert, ohne großartige Kommentare. Ein paar wenige haben dagegen gestimmt und jetzt kommt raus, sicher ist das Einzige, dass es unsicher ist. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Sommer. Bis zum nächsten Monat. Ich tue den Daumen nach oben und sage immer ein Bit übrig behalten und ein Bit Verstand. Das ist das Wichtigste überhaupt.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.